So, guten Morgen nochmal. Ich möchte zum Anfang fragen, wem von euch ist es schon mal passiert, dass einem über Nacht oder sonst wo eine richtig dicke Delle ins Auto gefahren wurde und die Person Fahrerflucht begangen hat? Gibt es jemanden? Ah, deshalb hast du kein Auto mehr. Oder wäre es schon mal bestohlen worden vielleicht? Die, bei denen keins von beiden zutrifft, können sich wahrscheinlich in die Situation hineinversetzen. Und wenn ich es schaffe, euch heute zu vermitteln, was ich vorhabe, dann soll es dazu dienen, dass ihr beim nächsten Mal in so einer Situation euch nicht maßlos darüber ärgert, sondern euch sogar ein wenig darüber freuen könnt. Und dazu möchte ich folgenden Text heute auslegen, nämlich in Maleachi, beginnen Kapitel 2, 17 bis 3, Vers 5. Zu Beginn möchte ich dir jetzt mal vorlesen. Genau. Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden. Und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, wer Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzes und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscharen. Vielleicht wundert sich der ein oder andere, da in den meisten Bibelübersetzungen der Abschnitt erst nach Kapitel nach Vers 6 endet. Ich bin allerdings in meinem Studieren zum Entschluss oder zur Erkenntnis gekommen, dass man den besser zum nächsten Absatz dazu nimmt, wobei da weder das eine noch das andere wirklich falsch ist, weil er mehr das Bindeglied zwischen beiden ist. Aber deshalb komme ich jetzt nächstes Mal dazu. Das liegt unter anderem daran, mir ist nämlich diesmal nochmal aufgefallen, ich hatte schon gesagt, man kann dieses Buch in mehr oder weniger sechs Abschnitte einteilen, die meistens eingeleitet werden durch diese Struktur, der Herr macht einen Vorwurf, das Volk sagt, wir wissen nicht, was du meinst, und er konkretisiert seinen Vorwurf. Mir ist aber aufgefallen, man kann es auch noch in zwei größere Sparten einteilen, wo die zweite heute beginnt, nämlich 1.1 bis 2.16 könnte man in ihrem im allgemein behandelten Thema überschreiben mit ich bin euch treu, aber ihr mir nicht. Und der Abschnitt, der heute beginnt, den könnte man überschreiben mit ich verändere mich nicht oder ich habe mich nicht verändert, ihr aber leider auch nicht. Und das zieht sich dann mehr oder weniger durch bis zum, wie sagt man, Epilog, bis zum Abschluss ab 3,22. Genau. Jedenfalls, damit beginnen wir heute. Und beginnen tut es mit eben dieser Anklage, die der Herr durch seine Anklage hervorbringt, aber eben er spricht eine Anklage oder eine böse Unterstellung des Volkes ihm gegenüber an. Und zwar, ich lese es nochmal vor, wer Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er Wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Und man könnte das auch wiedergeben in den Worten, Gott schert sich nicht um Gerechtigkeit. Oder siehst du, dass der hier irgendwo richtet? Nun, wir wollen uns zuerst Gedanken darüber machen, in welcher Situation sie sind, wie sie dazu kommen, sowas zu behaupten. Nun erstens, diese Leute sind Juden. Sie meinen, eine besondere Beziehung zu Gott zu haben und haben damit auch irgendwo recht. Sie haben äußerlich zumindest den Gottesdienst verrichtet zu dieser Zeit damals, wenn auch schlecht, aber das sehen Sie ja nicht. Und sie haben im Gegensatz zu allen ihren Vorfahren keine Götzen, wirklich. Wird auch nirgends getadelt, dass sie da doch noch irgendwo eine Statue im Schrank versteckt hätten. Also, sie meinen eine besondere Beziehung zu Gott zu haben. Zweitens, ihr Umfeld. Obwohl sie so sind, sind sie fremdbeherrscht von Andersgläubigen, von Götzendienern, von Menschen, die Dinge tun, von denen Gott eindeutig sagt, er hasst es. In dem Fall jetzt speziell von den Persern. Sie haben also nicht den Glanz, den sie als das einzige Volk Gottes doch eigentlich haben sollten. Den Glanz und den Rang in der Welt. Und im Volk gibt es viele, die sehr gottlos sind und denen geht es gut. Zumindest nicht schlechter als ihnen, denen es ja eigentlich besser gehen sollte, wie sie meinen. Ja? Wenn wir davon ausgehen, dass es oft die Geistlichkeit ist, die hier spricht, können wir das auch nochmal mehr nachvollziehen. Zum Beispiel sagt Gott ja wirklich selber in 2 Vers 9, darum habe ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht. So weil sie so handeln, wie sie handeln. Aber sie sehen das ja nicht und sie sehen nur, irgendwie werden wir überhaupt nicht geehrt wirklich für das, was wir tun. Und in 1,14 hatten wir gelesen, 13 und 14, und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar, sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr, nein, verflucht sei der Betrüger, der in der Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein Verdorbenes opfert. Sie sehen nicht, dass es falsch ist, was sie tun, also sehen sie nur, ich opfere doch. Und irgendwie bleibt der Segen aus. Also zusammengefasst, in ihrem Kopf steckt Folgendes, dem Volk Gottes geht es schlechter als denen, die nicht sein Volk sind, und im Volk Gottes geht es auch denen besser, die Gott nicht dienen. Und die Schlussfolgerung daraus, scheinbar legt Gott nicht so viel Wert auf Gerechtigkeit, wie es immer heißt. Beziehungsweise mehr noch, sie gehen ja, spöttisch so weit, dass sie sagen, irgendwie scheint sich Gott mit den Sündern und Gottlosen besser zu verstehen, als mit denen, die ihm opfern. Oder wo ist euer gerechter, strafender Gott? Fügen sie dann noch spöttisch an. Und daraus kann man, zumindest im anderen Absatz, wo das dann auch, oder hier kann man schon erahnen, in einem anderen Abschnitt kommt es dann deutlich heraus, dass dann die Schlussfolgerung daraus ist, ja, dann kann ich das ja auch so machen wie die. Dann kann ich mir das mit dem Gottesdienst ersparen und mit dieser Selbstbeschränkung durch das Gesetz. Das braucht scheinbar alles nicht. Ja, das wird dann noch deutlicher eben, wie gesagt, der Herr greift das nochmal auf in 3 Verse 13 bis 15, das lese ich nochmal vor, da wird das Ganze nochmal ausführlicher. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr, aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient und was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen. Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Das ist ihre Ansicht. Und bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, möchte ich eins vorneweg sagen. Dieses Hadern damit, dass Gott nicht Gerechtigkeit zeigt, wie es hier dargestellt wird, ist nicht das Gleiche, wie wenn der wirklich Gottesfürchtige einfach von den Umständen übermannt ist und sich wirklich einfach nicht mehr versteht, was los ist. Ich möchte dafür ein positives Beispiel lesen. In Habakuk, die Verse 2 bis 4, Habakuk ist 4 kleine Propheten nach hinten von Malachi aus. Also Habakuk, Zephania, Haggai, Sacharja, Malachi. Das ist das perfekte Gegenbeispiel und da reagiert Gott auch ganz anders. Hier spricht Habakuk, wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Und das ist von der Herzenshaltung ganz anders als das, was wir gelesen haben in Malachi. Hier ist wirklich ein gottesfürchtiger Mann, der einfach fragt, Herr, warum lässt du das alles zu, obwohl es dir nicht gefällt? Und hier sind es, ja, Selbstgerechte Männer, die sich einfach darüber ärgern, dass es ihnen schlechter geht als andere. Plump gesagt. Beziehungsweise ich möchte jetzt noch allgemein ein bisschen tiefer über ihr Denken eigentlich mit euch nachdenken. Und zwar zum Ersten liegen sogar zwei richtige Denkansätze dem zugrunde, was sie sagen. Das heute nicht ganz selbstverständlich ist. Erstens, dass Gott eigentlich ein gerechter Gott sein sollte, ist. Ist heute nicht immer unbedingt vorauszusetzen, besonders vielleicht bei evangelischen Theologen. Und zweitens, Gott ist ein mächtiger Gott, der alles, was in dieser Welt passiert, in der Hand hat und deshalb eigentlich eingreifen könnte und sollte, wenn hier etwas gegen seinen Willen geschieht. Auch das wird eher häufig geleugnet heute. Richtiges Denken, jetzt das falsche Denken. Ich habe es verdient, dass es mir besser geht als diesen Gottlosen. Also den Heiden oder den Räubern, den Trinkern oder meinem Kollegen, der ständig krank macht. Sie sind selbstgerecht. Sie haben keine Erkenntnis ihrer eigenen Sünde und das zieht sich ja durchs ganze Buch durch. Wir sehen es in 1,6. Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Oder wo geht's weiter? Ja, auch bei uns. Womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Dann in 3, Vers 7, worin sollen wir umkehren? Also das kommt ja in jedem Abschnitt, dass sie sagen, was haben wir denn falsch gemacht? Also sie erkennen ihre Sünde nicht, sie sind selbstgerecht. Sie meint, sie verdienen mehr als andere. Und das andere, was auch durchbricht, ist das Denken, also wenn man dafür nicht bestraft wird, dann kann ich ja auch sündigen. Ja? Also was zeigt sie uns damit, was in ihrem Herzen ist? Sie lieben eigentlich die Sünde. Das Einzige, was sie dazu bringen könnte, es nicht zu tun, ist, wenn sie irgendeinen Vorteil für sich daraus rausschlagen könnten. Und das sagt uns, sie lieben Gott nicht. Denn würden sie Gott lieben, würden sie deshalb die Sünde hassen, würden vielleicht auch schreien wie Habakuk, aber nicht so und nicht mit diesen Konsequenzen, diesen Schlussfolgerungen, dass sie sagen, ja, dann preisen jetzt die Übermütigen glücklich. Und was man auch noch vielleicht raussehen kann, ist, dass sie ungeduldig sind, denn der wahre Glaube lässt sich erkennen am Ausharren. Denn das ist genau der Punkt bei der Geschichte. Dafür möchte ich mal kurz Prediger 8,11 aufschlagen, wo das wunderbar in Worte gefasst wird. Dieses Prinzip. Dort steht, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird, also nicht, weil er nicht vollzogen wird, sondern weil er nicht rasch vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Genau damit zeigt Gott, was in unserem Herzen ist, indem er seine Gerechtigkeit hinausschiebt, könnte man sagen. Aufschiebt. Genau. Wenn wir uns das Ganze jetzt vorstellen, bildlich, dann steht da eben vielleicht so ein Priester, der sich sagt, mein ganzes Leben, jetzt schon mache ich diese Arbeit, werde dafür mies bezahlt. Wir lesen nämlich in Kapitel 3, dass die Zehnten nicht gebracht werden und wird dafür auch noch respektlos behandelt. Was wir in 2 Vers 9 gelesen haben, das passiert. Und das jetzt eben sagt, aber wenn Gott mir meinen Segen nicht besorgen kann oder will, dann mache ich es eben selbst. Und ein Beispiel ist dafür in Nehemia 13,4, wo wirklich dann der Hohepriester Allianzen schließt mit Nachbarvölkern, die Israel eigentlich feindlich gesinnt sind und ihm ein Zimmer im Tempel einräumt und so eben gegen Gottes Willen offen handelt. Ein Beispiel wirklich zur damaligen Zeit war das ja. Wenn wir uns überlegen, wie müsste heute so jemand aussehen? Mir kommt jemand in den Kopf, der eben ja vielleicht eine gewisse religiöse Erziehung genossen hat und eigentlich auch ins Leben startet und meint, mit einem gewissen Maß an Gottesdienst sich genug Segen für ein schönes Leben erkaufen zu können und dann einfach frustriert wird, wenn er merkt, dass das nicht funktioniert und dann eben auch diese Gedanken sich in ihm breit machen. Ja. Mir ist sogar der Gedanke gekommen, vielleicht entstehen so diese Pfarrer und Geistliche und Priester, die diese Dinge tun, die wir regelmäßig in der Zeitung lesen und meinen, was hat ihn bewogen, Pfarrer zu werden? Also auf der einen Seite natürlich die Kinder missbrauchen, auf der anderen Seite gibt es ja auch genug, die dann eben, ja, unser Herr Thebarts von Elst glänzt ja vor ein paar Jahren ziemlich durch diesen Prunk in seinen Pfarrhäusern. Also Weil ich meine, man muss ja trotzdem, auch wenn man nicht die Wahrheit kennt, irgendwie einen geistlichen Eifer haben und sich zu entscheiden, Pfarrer zu werden. Und dann am Ende sich doch scheinbar völlig von jeglicher Moral loszusagen. Aber nur so ein Gedanke von mir. Man erkennt das natürlich auch bei Normalbürgern. Auch bei Atheisten ist ja eigentlich genau dieser Gedanke oft die Grundlage. Denn die sagen von vornherein ja gleich, ja, wenn es Gott gäbe, dann wäre es anders in der Welt. Ja. Und man hört ja vielleicht auch unter Kollegen manchmal Aussagen wie, wo ist der gerechte Gott, wenn Kinder in Afrika verhungern und andere Geld wie Heu haben? Oder warum ist alles so ungerecht verteilt? Wie ich vorher gesagt habe, warum wird mein Kollege befördert, obwohl der seine Arbeit mies macht und ich viel besser? Und daraus wird dann eben auch abgeleitet, schau, du siehst es doch in der Welt, kommst du zu nichts, wenn du nicht ein bisschen trickst und wie es so schön heißt, hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Sachen, die man gern mal hört, wenn man mit Leuten solche Themen eben anspricht. Aber auch bei Gläubigen können sich vielleicht nicht so heftig, aber ähnliche Gedanken breit machen, denn ich weiß nicht, prüft eben euer Herz, was darin vorgeht, wenn dich vielleicht eine Krankheit trifft und dein gottloser Nachbar geht gebahnte Wege durchs Leben, niemals in irgendeiner Form geplagt von irgendetwas, oder wenn deine Geschwister, die Gott nicht fürchten, in allem erfolgreicher sind als du. Dinge, die auch eben ein Fragen in uns, aber eben auch im schlimmsten Fall ein Hadern in uns auslösen können. Und nicht vergessen, es ist nicht verzweifelt, das Fragen eines Gläubigen ist verboten, aber das Hadern. Soviel zur Anklage. Wie reagiert Gott darauf? Nun, das Erste, was wir hier schon lesen, ist, er sagt, es macht ihm Mühe, dieses Gerede. In anderen Übersetzungen, zum Beispiel die Elberfelder schreibt, es ermüdet ihn. Luther schreibt, es macht ihn unwillig. Menge, es hat ihm Verdruss bereitet. Und was ich eigentlich am besten finde, die NLI gibt es wieder mit, ihr belästigt mich damit. Also es geht Gott auf die, man könnte sagen, menschlich gesprochen, auf die Nerven, sich das tagtäglich von Menschen anhören zu müssen. Ich habe mir überlegt, um mich ein bisschen hineinversetzen zu können, was in unserem Alltag könnte dem zumindest nahe kommen. Ich bin in Gedanken auf einen Lehrer gekommen, zu einer Problemklasse in Berlin heutzutage, der ja heutzutage nichts machen kann irgendwie gegen das, was ihm da angetan wird. Und der sich den ganzen Tag von seinen frechen Schülern, ja, der nicht mal mehr sagt, sie sollen ruhig sein, sondern nur vielleicht wenigstens leiser als er, und sich dann auch noch irgendwelche Ausdrücke im Gang nachschreien lassen muss. Und wenn wir uns vielleicht ein bisschen darin hineinversetzen können, wie genervt so ein Mann sein muss, dann können wir erahnen, wie genervt Gott sein muss von diesem Unsinn, das Tag für Tag über ihn verbreitet wird in der Welt. Es ermüdet ihn, es belästigt ihn. Und darum antwortet er nun genau diesen Leuten in den Versen 1 bis 5. Und die Antwort könnte man vielleicht auch in diesen Worten ausdrücken. Ich werde gleich durchgehen, aber er sagt quasi, glaubt mir, ich bin immer noch der gerechte Gott, der euch das Gesetz gegeben hat. Aber wie wird es dir ergehen an dem Tag, an dem ich diese Gerechtigkeit zeigen werde? Das ist im Groben das, was dabei herauskommt. Ich möchte einmal durchgehen. Vers 1, stehen ein paar Sachen, über die man kurz nachdenken muss. Jetzt von ein paar Personen die Rede, erstmal von einem Boten, der ihm den Weg bereiten soll. Das ist ein Rückbezug auf Jesaja 40, 3 bis 5, wo auch schon dieser Bote angekündigt wurde. Und warum soll ein Bote kommen? Nun erstens, weil eben das Volk wohl nicht bereit ist, ihn so zu empfangen, den Herrn. Und es ist auch ein Bezug auf eine Königssitte damals, dass er wirklich einen Boten vor sich hergeschickt hat, der dann wirklich, also buchstäblich den Weg bereitet hat, dass der König auf gebahnter Straße durchziehen kann. Der Bote, der prophezeite. Und dann, wenn weitergeschrieben wird, wird plötzlich zu seinem Tempel kommt der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Nun erstens, der Herr und der Bote sind ein, also und der Bote des Bundes sind ein und derselbe. Der Bote des Bundes ist nicht der gleiche wie der Bote, der oben genannt wird, weil er kommt ja nachher. Und durch diese Satzkonstruktion wird deutlich, dass er zweimal das Gleiche in anderen Worten sagt. Es wird, ja, das ist typisch fürs Hebräische und das wird ja auch von beiden dann gesagt. Der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Also beides die gleichen. Und mit dieser Person ist niemand anders als Gott selbst gemeint, denn er sagt ja, ich sende meinen Boten von mir her, und dann kommt der Herr und der Bote. Dann kommt der Herr bzw. der Bote. Außerdem wird von dem Herrn, also ihr seht ja, hier steht nicht Jahwe, deshalb muss ich das sagen, dass es sich wirklich um Gott handelt. Denn hier steht im Hebräischen Adonai, und das kann ja auch auf Menschen angewandt werden, aber hier ist es eindeutig auf Gott, denn hier steht ja auch, kommt der Herr, den kommt zu seinem Tempel. Ja, wessen Tempel ist der Tempel? Es ist Gottes Tempel. Genau, kommt der Herr, Gott, kommt selbst zu seinem Tempel. Noch kurz, in manchen Übersetzungen steht hier nicht Bote, sondern Engel, also der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Das liegt daran, dass das gleiche Wort ist für Bote und für Engel. Wenn man mit Engel übersetzt, das hängt es dann halt von der Auslegung ab. Man stellt sich ja die Frage, okay, was ist gemeint mit Bote des Bundes? Allein schon bei Bund ergeben sich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Man kann vom neuen, verheißenen neuen Bund sprechen oder vom alten Bund. Und die, die auf den alten Bund Bezug nehmen, nehmen dann meistens das Wort Engel, denn das Wort Engel wird dann in Verbindung mit dem Engel des Herrn gebracht, der eben mit der Übergabe des Gesetzes oft in Verbindung gebracht wird. Also und somit wäre es dann der Bote, also der dass sie den Repräsentanten des Sinai-Bundes ersehnen, weil sie ja endlich wollen, dass die Gerechtigkeit umgesetzt wird, die ja dort gefordert wird. Und die andere Auslegung wäre eben, dass es der Bote des neuen Bundes ist, weil der neue Bund ja in Jeremia mit der Wiederkunft des Herrn in Verbindung gebracht wird und darum könnten sie auch diesen ersehnen, wenn sie noch etwas falsch verstehen. Und dazu tendiere ich eher zu dem neuen Bund, weil das mit dem alten Bund und dem Engel irgendwie doch gezwungen wirkt, ja, dass man das in rechter Weise verbindet. Aber alles in allem, die gemeinsame Grundbedeutung bleibt, der Herr, nachdem sie fragen, also so spöttisch gefragt haben, er wird kommen. Und das ist in ihrem Denken sowieso untrennbar mit dem Kommen des Messias verknüpft. Also haben wir ja auch eine ziemlich eindeutige Stelle im Alten Testament, wo der Messias mit Gott gleichgesetzt wird. Ich weiß nicht ganz, wie die Juden das danach auslegen, aber es ist eigentlich ziemlich deutlich hier. Sie begehren den Herrn, der kommen und endlich Israel an den Platz befördern sollte, an den es gehört und endlich als wirklich gerechter Herrscher regieren wird. Denn es heißt ja immer, den ihr begehrt. Das wollen sie. Sie wollen endlich diesen Herrscher, der sie an diesen Platz bringt. Das kommt ja auch im Neuen Testament, in den Evangelien häufig raus. Allerdings steckt natürlich auch eine gewisse Ironie darin, denn in 2,17 wirkt es eher so, als ja, hätten sie diese Hoffnung mittlerweile verworfen. Aber das ist eigentlich das, was Israel erhofft. Aber speziell diese Menschen, die hier sprechen, die fragen ja, wo ist der Gott des Gerichts? Irgendwie kommt er ja nicht. Genau. Und in den folgenden Versen zeigt der Herr ihnen ihre Denkfehler dabei auf. Nun zum Ersten, wie gesagt, der erwartete Messias von ihnen sollte sie einfach wiederherstellen. Und das denken sie nicht ohne Grund. Ich möchte mal eine beispielhafte Prophezeiung in Jesaja 60 vorlesen, die Verse 10 bis 12. Dort steht, also da wird jetzt beschrieben, von dieser Zeit, wenn der Herr gekommen sein wird, von der Zeit der Wiederherstellung, die sie ersehnen, und Fremdlinge werden deine Mauern, also Jerusalems Mauern bauen, und ihre Könige dich bedienen, denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Deine Tore sollen stets offen stehen und Tag und Nacht nicht zugeschlossen werden, damit der Reichtum der Heidenvölker herzugebracht und ihre Könige herbeigeführt werden können. Denn das Volk und das Königreich, das dir nicht dienen will, wird umkommen und diese Nationen sollen vollständig vertilgt werden. Das könnte der Lieblingsvers von dem einen oder anderen Juden damals gewesen sein. Und es ist klar, das stimmt, bei seinem Kommen wird der Herr Israel erhöhen und der Herr wird in Jerusalem herrschen und er wird den Gottlosen strafen und die Gottesfürchtigen segnen. Das ist die Verheißung und die steht. Die Frage ist nur, zu welcher Gruppe gehöre ich von diesen zwei? Und sie dachten, wir sind Gottes Volk, wir dienen keinen Götzen mehr, wir verrichten sogar den Tempeldienst. Also wir sind safe. Wenn irgendjemand, dann wir. Wenn irgendjemand da zu den Gerechten gehört, dann wir. Und jetzt wird eben genau diese Punkte eigentlich widerlegt. Er beginnt damit, dass er sagt, dass ihre Nationalität sie nicht rettet. Wenn er sagt, ja erstmal diese Frage, wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Folgendes ist die Antwort darauf, denn er wird wie das Feuer des Silberschmelzes und wie die Lauge der Wäscher sein. Kurz, das er beziehen wir einfacher auf den Tag anstatt auf den Herrn. Denn mit dem Tag ist der Tag des Herrn gemeint, und weil wenn der Herr wiederkommt, dann wird er nicht noch das Volk richten, sondern dann wird es umgekehrt sein. Und der Tag des Herrn ist es, der eben Israel, der eben schlimm für das Volk sein wird, diese Zeit, diese Trübsalzeit, bevor der Herr kommt, genau, der wird wie das Feuer des Silberschmelzers sein und die Lauge der Wäscher. Das ist eben jetzt eine bildliche Darstellung, die oft vorkommt im Alten Testament. Läutern, also Silber oder Gold von Unreinheit befreien. Und das wird eben so oft von Herrn verwendet, weil dabei eben Feuer angemacht wird unter dem Volk und es wird geschmolzen. Und dieses Feuer soll eben die Bedrängnis, den Schmerz, das Leid beschreiben. Das wird an anderer Stelle auch ganz wörtlich gesagt. In Jesaja 48,10. Jesaja 80,10 gibt es nicht. Dort steht, siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Das kommt oft, also das Elend. Der Schmerz, das Leid steht für dieses Feuer, das eben unter dem Schmelzofen brennt, das Silber erhitzt und wodurch am Ende die Schlacke vom Silber getrennt wird. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe eine schöne Beschreibung darüber gelesen, deshalb möchte ich sie teilen. Ein Kommentator schreibt, eben wie hier beschrieben wird dann, er wird sitzen und schmelzen, also und beschreibt dann, wie eben der Schmelzer vor dem Topf sitzt, auf das Feuer aufpasst, dass es nicht zu heiß und nicht zu kalt ist. Und eben in das Silber blickt und wartet, bis eben diese Trennung vonstatten geht. Und ich weiß nicht, ob das so passiert, aber dort steht dann, bis er dann im reinen Silber sein Ebenbild wiedergespiegelt sieht. Und daran sieht er dann, dass es sauber ist. Und ihr versteht die Parallele. Er sieht sein Ebenbild wieder. Also, läutern heißt durch Leid reinigen. Und waschen, genau das Gleiche hier, ist von Lauge die Rede, also ein aggressiver Stoff, mit dem der Dreck rausgeschrubbt werden soll. Und das Bild soll Ihnen eben zeigen, der Herr wird, wenn er wiederkommt, sein Volk erhöhen, ja, aber vorher wird er es reinigen. Und das passiert einerseits dadurch, dass die Gottlosen umkommen und andererseits, dass die Übrigen umkehren. Und das ist jetzt eben genau das, was er diesen Leuten sagt. Glaubt nicht, ihr seid sicher, nur weil ihr Israeliten seid, denn auch die müssen durch dieses Feuer hindurch. Und wäre die so sprechen, sind solche, die ja, in diesem Fall umkommen, weil sie gottlos sind. Und das Resultat sagt ja, wird dann davon sein, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen, er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber, dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Also er sagt ganz klar, dann werden sie anders sein, als ihr es jetzt seid. Er hat ihnen vorher vorgeworfen, sie bringen Opfergaben dar, aber falsche. Und sie werden Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Sie werden geläutert sein. Und darum können sie sich nicht darauf ausruhen, dass sie Juden sind. Und aber zusätzlich denken sie ja noch, sie wären selber gerecht. Ja, Und darum zählt er jetzt auch noch auf, was er denn richten wird, um auch wirklich jedem die Selbstgerechtigkeit zu nehmen. Er bezieht sich nochmal zurück auf 2,17, wenn er sagt, ich werde euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein. Ja, also vorher hieß es ja der Gott des Gerichts, also wieder diese gerichtliche Wortwahl. Gericht, Zeuge, ihr versteht, was ich meine. Und dann werden ein paar Beispiele aufgezählt. Erstmal gegen die Zauberer. Steht natürlich stellvertretend für die ganze Branche des Okkultismus. Alles, wo irgendwie ich versuche, ohne Gott Kontakt zur anderen Welt aufzunehmen und dadurch einen Vorteil für mich rauszuschlagen. Und das war damals ziemlich gängig unter anderen Religionen. Ihr kennt es ja von Nebukadnezar, der ein ganzes Bataillon von Wahrsagern hatte. Und das wurde aber ganz streng verboten im mosaischen Gesetz. Gibt es natürlich auch heute noch mit Astrologen oder fernöstlichen Religionen. Und auch wenn manche dem Gedanken widersprechen, aber ich könnte mir hier gut vorstellen, dass sie sich davon noch gehütet haben, diese Juden damals. Zauberei? Nee, das wissen wir, das machen wir nicht. Und dass sie sich dann vielleicht, und das wäre halt dann eine interessante Art der Überführung, dass sie sich beim ersten Punkt, den er nennt, noch sagen, ja genau, die solltest du endlich richten, diese Zauberer, diese Gemeinen. Und dann geht es aber weiter mit Ehebrecher. Und Ehebrecher, klar, meint Geschlechtsverkehr von Verheirateten außerhalb der Ehe oder mit Verheirateten. Aber aus Matthäus 19,9 wissen wir, dass Gott damit eben auch wirklich den Bruch der Ehe meint. Dort sagt er ja, um es wieder kurz vorzulesen, 19,9, ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Genau das wurde ihm im vorherigen Abschnitt vorgeworfen, dass sie das massiv praktizieren, Ehebruch. Bei dem weiteren dürften wieder nicht so viele gut weggekommen sein. Er spricht von Meineidigen, also Leute, die falsch schwören. Und das lesen wir auch in der Bergpredigt, wie die Juden massiv dafür getadelt werden. Und das muss auch ziemlich gängig gewesen sein. Und klar, wenn wir das bis auf den Kern auslegen, dann kommen wir am Ende dabei raus, dass auch Lügner Meineidige sind. Und ich glaube, Psalm 31 ist es, der sagt, alle Menschen sind Lügner. Er geht weiter mit Leuten, die den, wie heißt denn diese Übersetzung, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen. Aus anderen Übersetzungen wirkt es auch so, als ob sie ihn zurückhalten. Also wirtschaftliche Tyrannen, die ihre Mitarbeiter nicht richtig entlohnen. Und gerade damals, wo es ihnen ja wirtschaftlich schlecht ging, kann sowas öfter gewesen sein. Und genau die anderen zwei Sachen werden in dieser Situation stark geblüht haben, nämlich die Witwen und die Waisen übervorteilen, also sie ausnutzen oder in irgendeiner Form bedrücken. Und damit ist nicht nur gemeint, dass man sie jetzt beklaut oder so, sondern die Juden hatten spezielle Verantwortungen ihnen gegenüber. Das sind die gesellschaftlich am schlechtesten Gestellten damals gewesen. Die Witwe hatte eigentlich keinen Versorger mehr, wenn ihr Vater nicht mehr gelebt hat. Und die Waisen genauso, wenn sie keine Eltern hatte. Wenn sie jetzt nicht von irgendjemandem aufgenommen wurden, beide. Und zum Beispiel gab es dann Verantwortungen wie, dass man das Feld nicht bis an den Rand abweiden darf, sondern was übrig lassen soll. Und diverse andere Dinge. Und sie zu übervorteilen, heißt eben, ihnen diese Rechte nicht zu gewähren, die Gott ihnen ganz klar zuspricht. Und das wird oft im mosaischen Gesetz deutlich, dass das etwas Schlimmes vor dem Herrn ist, wenn man die Schwachen noch weiter bedrückt. Und genauso den Fremden das Recht beugen. Fremde sind in diesem Fall nicht Durchreisende, sondern Zugezogene, also Asylanten, die ja auch vielleicht geflohen sind und sich dann wirklich dem Land angeschlossen haben. Und diese wurden auch oft bedrückt damals. Und auch davor, das sagt er, wird er hier streng richten. Und das Letzte, was angefügt wird, ist nicht nochmal eine Gruppe, sondern das beschreibt fast alles zusammen, weil es der Ursprung von allem ist, und mich nicht fürchten. Die solches tun und mich nicht fürchten. Die Gott nicht fürchten. Gegen die wird er ein schneller Zeuge sein. Und genau am Anfang vom Buch, in 1,6, hat er ihnen ja vorgeworfen, bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Sie ist nicht da. Sie fürchten Gott nicht. Und die, die ihn nicht fürchten, wird er verurteilen. Also, um die Antwort noch mal in anderen Worten auszudrücken, ihr glaubt, ich würde nicht nach Gerechtigkeit fragen, Ihr fragt, wo der Gott des Gerichts ist. Glaubt mir, wenn die Zeit reif ist, wird meine Gerechtigkeit plötzlich über diese Welt hereinbrechen und allen offenbar sein. Doch wäre das heute, würde sie nicht nur die Heiden, sondern gerade euch oder gerade die, die so in ihrem Herzen denken und sprechen, gerade die würde es treffen. Soviel zur Antwort. Und das Ganze kann man jetzt aber auf zwei verschiedene Arten lesen. Man kann das jetzt lesen und sagen, ja genau, diese Heuchler aus 2 Vers 17, die sollen endlich gerichtet werden. Oder man kann eben, oder der andere würde es lesen und sagen, oh ich Elender, auch mich würde dieses Feuer verbrennen. Und der erste zeigt, dass er eigentlich auch zu diesen aus 2 Vers 17 gehört, zu diesen, die Gott nicht fürchten. Er ist vielleicht noch ein bisschen geduldiger und wurde noch nicht so sehr enttäuscht wie sie, aber er ist auch selbstgerecht. Denn er meint ja, er würde das Gesetz halten können, aber oder würde es halten, aber die Aufzählung sollte eigentlich jeden überführen, dass er es nicht tut. Das Interessante ist, die zweite Person wird hier noch eine andere Botschaft in dieser Antwort finden. Eine Person, die eben um ihre eigene Sündhaftigkeit weiß. Gehen wir davon aus, es ist ein Jude, der nur das Alte Testament kennt, dann würde ihm auch folgende Stellen beim Lesen der Bibel aufgefallen sein. Ich werde sie schnell vorlesen. Einmal 5. Mose 30,6. Und man erkennt gerade die Selbstgerechtigkeit der Juden daran, dass sie diese ganz klaren Stellen nie genannt, zitiert haben und sich davon nicht haben überführen lassen. 5. Mose 30,6 zum Beispiel. Und der Herr, also Beschreibung von Fall und Wiederherstellung Israels, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Der Herr wird dafür sorgen, dass sie ihn lieben werden. Dann Psalm 32,5 zum Beispiel noch. Psalm 32,5. Da bekannte ich meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Sündenvergebung im Alten Testament. Und die vielleicht deutlichste Stelle, Hesekiel 36, um alle drei Sparten des Alten Testaments abgedeckt zu haben. Ab Vers 24, wo der andere Teil dieser Wiederherstellung, der jetzt nicht glasklar in Malachi genannt wird, eben sehr klar ausgeführt wird. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Seht den Zusammenhang? Reinheit, Reinheit. Und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Also der Jude, der um seine Sündhaftigkeit weiß und das Alte Testament liest, konnte auch wissen, wenn hier steht, dass er sie reinigen wird, dass damit nicht nur gemeint ist, dass er sie eben noch mehr schlagen wird, bis sie endlich zur Vernunft kommen und sich endlich zusammenreißen, sondern er weiß, dass Gott ihr Herz verändern muss und dass es tun wird und dass ihnen ihre Schuld vergeben wird. Und darauf konnten sie hoffen. Gerade in Vers 3 heißt ja, wenn er den Stamm Levis reinigen und läutern wird, ist eben nicht nur das gemeint, sondern auch diese Reinigung des Herzens. Und wer das Neue Testament kennt, der sieht noch was ganz anderes, wobei ihr euch vielleicht gewundert habt, dass ich das weggelassen habe, nämlich dass Vers 1 gar nicht das Wiederkommen des Herrn zum Gericht beschreibt, sondern das erste Wiederkommen. Und es scheint eigentlich perfekt ineinander zu passen. Also wir können keinem Juden vorwerfen, dass er das nicht gemerkt hat. Das scheint nahtlos ineinander überzugehen und passt auch zusammen. Und ich habe das schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Ich habe mal so eine Illustration von jemandem gehört zu solchen prophetischen Stellen, dass Prophetie oft ist wie ein Horizont, auf dem man Berggipfel sieht. Und die scheinen alle sehr nah beieinander zu sein. Aber würde man zum ersten Berg hinlaufen, würde man sehen, dass ein Riesental zwischen den Bergen liegt. Und Das, fand ich, hat das gut ausgedrückt. Genau sowas haben wir hier. Wir haben zwei Ereignisse, die aussehen, als wären sie ein und dasselbe. Und als würden sie Minuten aneinander liegen. Dabei liegen tausende Jahre dazwischen. Genau, um das Ganze nochmal durchzugehen aus diesem Aspekt. Dieser Bote, von dem die Rede ist, kommt nochmal vor in 3,24. Zumindest ist dort nochmal von einem Boten die Rede. 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Wurde zumindest immer von den Juden als einer derselbe betrachtet und wir können es ihnen nicht vorwerfen. Deshalb fragen die Jünger auch, Jesus muss nicht vorher Elia kommen, wie die Schriftgelehrten sagen. Nee, sie fragen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Nun, wir wissen heute ganz klar, dass Johannes der Täufer dieser Bote ist. Denn auch er sagt von sich selber, indem er Jesaja 40 zitiert, dass er es ist. Und auch Jesus bestätigt ihn darin. Er hat das Volk zur Buße aufgerufen, genauso wie es von dem Elia prophezeit wird. Aber sie sind bei ihm eben nicht umgekehrt, sondern sie haben ihn umgebracht. Und daran sehen wir auch, dass Johannes der Täufer nicht gemeint sein kann in 3,23. Denn dort heißt es, er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Also es wird funktionieren. Johannes hat es versucht, aber es hat nicht funktioniert, sonst hätten sie ihn nicht umgebracht. Und dennoch wird immer wieder in den Evangelien Johannes mit Elia in Verbindung gebracht. Das liegt eben daran, dass das damals von den Leuten als eins betrachtet wurde. Und in Matthäus 12 fasst es der Herr am besten in Worte. 10 bis 12. Denn wer hat, stimmt gar nicht, ich bin im falschen Kapitel, Matthäus 12, auch nicht. Wo habe ich das aufgeschrieben? Matthäus 17. Was ist das? Die Verklärung, danach kommt sie wieder runter. Da traten die Jünger allein zu Jesus, Matthäus 17, 19, tut mir leid, da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Das ist es auch nicht, weiter vorne, 10 bis 12, das war richtig. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Also es spricht hier wirklich von zwei, also er wird kommen und er ist gekommen. Dort wird das am klarsten deutlich, dass es zwei verschiedene sind. Und wenn wir eben von diesem Standpunkt auch mal aus das Ganze beurteilen, Johannes' Dienst war ja von vornherein zum Scheitern verurteilt. Er hatte dieselbe Botschaft wie der zukünftige Elia, aber die Kraft war noch nicht da, weil der Herr noch nicht gekreuzigt war und damit der Geist noch nicht da war. Um schneller zu machen, das Übrige erfüllt sich, wir wissen es in unserem Herrn Jesus, er kam plötzlich zu seinem Tempel. Und zwar sind damit die Erscheinungen der Tempelreinigung gemeint. Er hat es sogar zweimal getan. Und er kam so plötzlich und unerwartet, dass sie es nicht mal gemerkt haben, dass er da war, weil sie ihn nicht erkannt haben. Und ja, auch da könnte man sich mal ein bisschen drüber Gedanken machen, was das bedeutet. Ihm werden in diesem Tempel die Opfer dargebracht und er kommt und er wird hinausgeworfen. Beziehungsweise wird abgelehnt von denen drin. Aber auf jeden Fall, das Ganze ändert jetzt die ganze Antwort. Also dann ist es nicht nur noch, was passiert mit dir an diesem Tag, wenn ich meine Gerechtigkeit zeige, was ist mit dir? Sondern dann lautet die Antwort so, wenn wir sagen, dass Gott erstmal sagt, wo ist der Gott des Gerichts? Und er kommt mit dem ersten Kommen und danach ist das zweite. Dann können wir das so in Worte fassen, ich bin dabei, meinen Heilsplan umzusetzen, darum richte ich noch nicht. Und die nächste Stufe wird sein, dass ich einen Boten sende und dann meinen Sohn sende, beziehungsweise selbst zu meinem Tempel komme. Dieser wird euch verlorene Sünder loskaufen und eure Stelle im Gericht einnehmen, damit jeder, der seine Verlorenheit erkennt und auf ihn vertraut, dadurch gereinigt wird. Und damit schaffe ich die Grundlage dafür, dass wenn er das zweite Mal kommen wird, um wirklich meine Gerechtigkeit auf Erden umzusetzen, es möglich ist und zur Tatsache wird, dass mein Volk und jeder, der an ihn glaubt, dann rein sein wird und Opfer in Gerechtigkeit bringt und mir Ehre macht und ich sie segne. Und das macht die Antwort schöner, die Gott gibt. Und Was ist die Anwendung daraus? Wenn also dir nächste Woche wieder oder irgendwann später die Ungerechtigkeit der Welt ins Auge sticht oder dir selber jemand an den Karren fährt oder dich bestiehlt, dann ärgere dich nicht darüber, sondern freue dich eher, dass Gott seine Gerechtigkeit noch nicht völlig offenbar macht. Denn wenn du noch nicht bekehrt bist, dann würde sie dich treffen. Und wenn du es nicht bist, dann bekehre dich. Aber wenn du es bist und schon daran glaubst, dann erinnere dich in diesem Moment lieber daran, dass es auch dir zum Segen ist, dass Gott eben seine Gerechtigkeit noch aufschiebt, dass jetzt Zeit der Gnade ist. Freue dich über Gottes Langmut und Gnade und erzähl der Person lieber diese Botschaft, anstatt sie anzuschreien. Und damit möchte ich schließen. Amen.